Mückes Mikromedizin. Der Audiosnake, der schlau macht. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, heute besonders heißen Folge von Mückes Mikromedizin. Hallo lieber Martin.
Hallo lieber Daniel.
Heute gibt es mal kein Vorspiel, heute starten wir mal direkt ins Thema, aus gegebenem Anlass. Kein Vorspiel, aber dafür ein ziemlich großes Aua des Phrenolum preputii. Das klingt jetzt erstmal sehr geheimnisvoll, aber in der Realität ist es einfach nur ein äußerst schmerzhafter Riss des sogenannten Vorhautbändchens. Ja, ihr da draußen, ihr hört richtig, heute wird's verrucht und sexy. Wir reden über die häufigsten Verletzungen im Zusammenhang mit den verschiedenen Spielarten der Sexualität. Von peinlich bis tödlich. Magst du direkt mal eine kleine Anekdote beisteuern? Das kann entweder aus deinem persönlichen Erfahrungsschatz, deinem Privatleben stammen oder, wenn dir das lieber sein sollte, natürlich auch aus deiner Tätigkeit als Allgemeinmediziner.
Boah, Daniel. Also aus dem Privatleben gibt es keine Sexunfälle.
Da bist du vorsichtig und trägst einen Helm, ne?
Ja, ganz genau, das auch. Aber ja, das ist tatsächlich ein Thema, was nicht so selten auch in den Notaufnahmen in Deutschland vorkommt, aber auch häufiger mal in den Hausarztpraxen berichtet wird.
Ja, und wir starten jetzt ja so sehr unterhaltsam und lustig, aber tatsächlich gibt es ja auch wirklich Unfälle, die sehr fatal enden bis hin zu tödlich, wie gerade schon angedeutet. Was sind denn die häufigsten Sexunfälle oder welche Verletzungen sind die häufigsten, die beim Sex auftreten?
Also da gibt es tatsächlich ein paar schmerzhafte Klassiker unter den Verletzungen. Mhm. Ja, wir starten einfach mal mit dem genannten Riss in der Vorhaut.
Aua.
Ja, also im irrigierten Zustand ist das Vorhautbändchen stark gespannt.
Mhm.
Und kommt es dann zu einem Riss durch ruckartige Bewegung, dann ist die Blutung in jedem Fall stark und sollte sofort gestoppt werden.
Es muss auch ärztlich behandelt werden oder kann man das einfach dann Pflaster drüber kleben, mal ganz salopp gesagt?
Ja, das ist halt das Thema. Also je nachdem, wie tief der Riss ist, muss er auch ärztlich behandelt werden, beziehungsweise dann auch genäht werden.
Mhm. Jetzt gab es ja mal vor einigen Jahren, das ist schon relativ lange her, ich glaube schon fast 20 Jahre, für Fans bestürzende Nachricht, dass Dieter Bohlen, das kann man offen sagen, weil das ist veröffentlicht, unter anderem in einer Biografie seiner Ex-Freundin Nadia Abdel-Farag, Dieter Bohlen hat sich tatsächlich mal beim Sex eine sogenannte Schwellkörperruptur zugezogen. Was genau ist das denn im Volksmund?
Also der sogenannte Penisbruch oder auch Schwellkörperruptur, das ist das, was du jetzt ansprichst. Also wird der Penis im irrigierten Zustand stark verbogen,
aua,
dann kann der Schwellkörper einreißen. Also genau genommen ist es kein Bruch, ist ja kein Knochen.
Mhm.
Und dies kann zum Beispiel passieren, wenn der Penis aus der Vagina rutscht.
Mhm.
Und im schlimmsten Fällen kann es dann auch dazu kommen, dass die Harnröhre beschädigt wird.
Dann muss man das auch wahrscheinlich operieren. Also der Vollständigkeit halber hier auch nochmal ein Teil der literarisch überlieferten Schilderung. Im Eifer des Gefechts rutschte er ab bzw. raus und knallte rechts oder links an mein Schambein. Dann hat es Knack gemacht. Bohlens Reaktion sei kurz und schmerzhaft gewesen. Er schrie, aua, scheiße. Dann sei er ins Badezimmer geschossen und habe gebrüllt, Nadel, Nadel, ruf sofort den Notarzt. Alles war voller Blut und Dieters bestes Stück war so dick wie eine Moräne und dunkelblau angelaufen. Er habe sich vor Schmerzen gekrümmt, getobt und nach dem Krankenwagen geschrien. Also das klingt ja tatsächlich nach einem sehr dramatischen Unfall, ne?
Und du schilderst es ja, oder er schildert das ja genau richtig. Also wenn der Penis einknickt, beziehungsweise der Schwellkörper gerissen ist, erkennt man das an dieser starken Schwellung.
Ne? Okay.
Und das verfärbt sich dann bläulich-lila.
Aber das heißt, da läuft dann praktisch Blut aus den Schwellkörpern in das umliegende Gewebe?
Mhm.
Oh Mann, das klingt nicht gut.
Maßnahme, kühlen und sofort ins Krankenhaus.
Mhm.
Und eine schnelle OP verhindert dann meistens die Folgeschäden.
Okay.
Wie eine Verkrümmung oder auch die Erektionsstörung dann im späteren Verlauf, ne?
Genau. Und sag mal, auch ein Unfall, der unverzüglich behandelt werden muss. Ich glaube, gerade bei diesen Unfällen, also der Genitalien, vor allen Dingen auch, glaube ich, beim Mann, ist wirklich eine sehr schnelle Reaktion, auch eine sehr schnelle medizinische Intervention eigentlich immer notwendig. Ne? Es gibt hier noch die sogenannte Hodentorsion.
Ja, gehört auch zu den Notfällen.
Was passiert da genau? Torsion ist ja Drehung, ne?
Genau, durch eine drehende Bewegung kann dann der Samenstrang das Blut zum Hoden abklemmen. Also der dreht sich quasi da drum um die Blutversorgung. Ne? Und das, ja, das kann ja durch verschiedene Sachen passieren. Das kann beim Sport passieren.
Beim Fußball habe ich das mal von jemandem gehört, dessen Namen ich jetzt nicht nenne. Aber dem ist das bei irgendeiner Grätsche oder so tatsächlich passiert.
Ja, aber auch beim Sex kann das passieren. Mhm. Manchmal verschwimmen da ja auch die Grenzen, muss man einfach sagen.
Ja.
Und bei einer vollständigen Verdrehung, also schwillt dann der Hodensack massiv an und verursacht dann auch starke Schmerzen.
Das kann ich mir vorstellen.
Und man sagt, dass da so ein Zeitfenster von maximal 6 Stunden bleibt, um den Hoden dann chirurgisch zu richten, da ansonsten dann das Hodengewebe auch absterben kann.
Oh Gott, okay. Ich bin dafür, dass wir vielleicht mal eine kleine Verschnaufpause einlegen und jetzt mal etwas harmlosere Sexverletzungen behandeln.
Ich dachte, du bist jetzt gerade mal richtig warm gelaufen.
Ja, aber man muss ja dazu sagen, das sind ja wirklich auch ja gravierende Verletzungen. Ne? Vor allen Dingen, das war jetzt gerade auch nochmal, glaube ich, ein sehr wichtiger Hinweis. Das ist ja tatsächlich wahrscheinlich auch heute noch sehr schambesetzt, aber man sollte auf gar keinen Fall, wenn einem sowas zustößt, aus Scham versuchen, das selber irgendwie zu behandeln mit Eis oder sonstigen Hausmitteln, sondern immer in solchen Fällen sofort einen Notarzt rufen wahrscheinlich oder Krankenwagen vielmehr.
Ja, auf jeden Fall möglichst schnell dann über die Notaufnahme dann einem Urologen vorgestellt werden. Ne?
Und gegebenenfalls halt Notaufnahme. Ne?
Ja.
Ja.
Aber du hast es gerade gesagt, also wir können ja mal mit den vergleichsweise harmlosen Sexverletzungen weitermachen.
Was fällt dir denn ein?
Ja, die Klassiker, Hautabschürfung am Knie oder am Rücken.
Wo kommen die denn her?
Tja, kommt drauf an, ob du einen Teppichboden oder Parkett hast, so aus.
Oder einen widerspenstigen Polsterbezug auf dem alten Sofa in der Studenten-WG.
Ja, okay.
Ich frage für einen Freund.
Ich kenne den Freund auch.
Ja.
Und ja, aber auch Muskelzerrungen nach besonders sportlichen Sexeinheiten können auftreten.
Betrifft uns glücklicherweise dann ja nicht.
Ja, oder ich habe gehört, offenbar zieht man sich auch Muskelzerrungen oder Gelenkverletzungen besonders in bestimmten Positionen zu.
Mhm.
Ja, welche sind das? Hast du eine Idee?
Also wenn ich es jetzt lateinisch sagen sollte, weil wir sind ja immer noch, wenn auch heute vielleicht etwas, wie soll ich sagen, nicht hundertprozentig seriöser Podcast, Atergo.
Hui.
Also von hinten heißt, ich glaube, im Fachjargon oder im amerikanisierten Variante Doggy-Style, könnte ich mir vorstellen, dass man da unter Umständen Zerrungen oder auch Gelenkverletzungen sich zuziehen kann. Vielleicht auch noch die umgedrehte Reiterstellung. Reverse Cowboy.
Ja, da bist du ja weiter als ich.
Das habe ich jetzt allerdings gerade nachgeschaut. Nicht, dass ich jetzt denke, ich bin hier die neue, neue Lilo Wanders. Dann gibt es ja auch diesen Mythos, oder es ist eigentlich kein Mythos, aber es wurde häufig so als so ein, muss man auch sagen, wirklich manchmal auch mit einer sehr misogynen Komponente in der Vergangenheit davon gesprochen, dass es Situationen gibt, wo dann beim Verkehr, also beim Vaginalverkehr, die Vaginalmuskulatur sich so verkrampft, also wirklich ein richtiger Krampf, dass der Mann seinen Penis nicht mehr herauszuziehen vermag.
Ja. Also genauer gesagt, verkrampfen Teile des Beckenbodens und der Vaginalmuskulatur. Ne? Und dieser Krampf löst sich dann nicht auf. Und das ist dann Fall für die Notärztin oder den Notarzt.
Ja, die Beckenmuskulatur ist ja auch eine sehr starke Muskulatur, muss man sagen. Ne?
Da gibt es ja Fälle, da wurden Paare einfach nur durch ein krampflösendes Mittel getrennt.
Krass. Ja, dann gibt es natürlich wahrscheinlich auch durch übermäßige Frequenz von Sex, kann es sicherlich auch zu so Belastungsschwierigkeiten kommen. Also ich denke mal, sowohl bei Frauen als auch bei Männern könnte ich mir vorstellen, dass es sowas wie diese Schambeinentzündungen dann auch gibt. Ne?
Mhm, ja, ganz genau.
Und Leute, das haben wir ja gerade schon mal angesprochen, die Sex mit einem eher sportlichen Approach auch ausführen, bei denen kann natürlich all das passieren, was auch bei sportlichen Übungen passieren kann. Also Muskelreizung, Muskelfaserrisse wahrscheinlich sogar.
Mhm, genau. Also insbesondere die beanspruchte Muskulatur, ne, kann mit Leidenschaft gezogen werden. Also die zum Beispiel zum Becken führenden Muskeln. Und das kann dann halt zu starken Schmerzen dann auch führen, ne, die sich auch dann bei Bewegung deutlich intensivieren.
Und dann gibt es natürlich die absoluten Klassiker, die auch vielen beim Thema Sexunfall sofort in den Kopf kommen, die natürlich auch wieder einer gewissen unfreiwilligen Komik nicht entbehren. Aus Versehen nackt aufs Staubsaugerrohr gefallen.
Genau.
Da gibt es ja zahlreiche Befunde aus den Notfallambulanzen der Republik und auch international. Ich persönlich erinnere mich an die Schilderung eines Kollegen, den ich mal im Urlaub kennengelernt habe, der mir von einem Chefarzt an einem Krankenhaus berichtete, der in einer Winternacht in einem 40 oder 50 Kilometer entfernten Krankenhaus vorstellig wurde in der Notaufnahme. Er hätte ja eigentlich in sein Krankenhaus fahren können. Das ist die Krux an der Geschichte. Mit einer sehr, sehr schweren Analverletzung, die er dadurch erklärte, dass er nachts wohlgemerkt nackt auf seiner Terrasse hätte Schnee schippen wollen, dabei ausgeglitten wäre und mit seinem Rektum auf dem zugeschneiten Schirmständer seines Sonnenschirms, der auf der Terrasse stand, gelandet sei.
Ja.
Schlüssig. Schlüssig. Aber Martin, das ist jetzt eine spannende Situation, weil jetzt würde ich dich wirklich bitten, natürlich unter Wahrung aller datenschutzrechtlich relevanten Daten und persönlichkeitsschutzrelevanten Daten doch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Was kennst denn du für Geschichten, die du selber erlebt hast oder gehört hast?
Also in meiner Zeit in der Notaufnahme beispielsweise haben wir häufiger mal auch so Sexunfälle natürlich gesehen.
Mhm.
Ein Klassiker, der Vibrator, der anal eingeführte Vibrator, der sich dann verselbstständigt und der operativ vielleicht sogar entfernt werden muss.
Also durch die Vibration bewegt er sich dann praktisch?
Dann hochrutscht, ja, genau. Und dann im Darm verschwindet. Ne? Und das ist dann natürlich ein echtes Problem.
Das heißt, du bist nicht mehr in der Lage, den selber rauszubekommen, der muss dann operativ entfernt werden.
Das muss dann operativ entfernt werden. Oder Dinge, die dann anal eingeführt werden, vom Spielzeugauto.
Das gehört doch in die Garage.
Bis über gefüllte Ballons oder sonstige Sachen. Also,
oh Mann, ey.
Oder Harnröhren, Beschädigung zum Beispiel durch das Einführen von spitzen Gegenständen in die Harnröhre.
Oh nein, mir fällt gerade was ein, Martin. Der Tannenzweig. Hast du mir das erzählt?
Nee.
Da hatte jemand die grandiose Idee, einen Tannenzweig in seine Harnröhre einzuführen, ein Mann.
Da sind, glaube ich, den Ideen keinen Grenzen gesetzt und das, was man da auch sieht.
Das wird dann halt wirklich auch der Länge nach aufgeschnitten in dem Fall. Ne? Also da soll man sich auch nichts vormachen. Diese Harnröhrenverletzung, von denen du gerade sprachst, wenn das Gewebe vernarbt, kann das ja durchaus auch lebenslange Folgen haben. Ne?
Ja, ja.
Und auch nicht besonders angenehme. Dann gab es ja mal eine Zeit lang den sogenannten Morbus Kobold, der häufig erwähnt wurde im Zusammenhang. Das ist ja diese, erklär du's.
Ja, der Staubsauger, ne? Morbus Kobold.
Mhm.
Und in den Staubsaugerrohren war ja der Rotor bei dieser Marke oben angebracht, direkt quasi am Staubsaugerrohr. Und wenn man da seinen Penis eingeführt hat und nicht wusste, dass das so war,
wurde der,
dann war das kein Saugvergnügen, sondern dann war das tatsächlich eine Amputation.
Ein Häcksler.
Des Penis.
Boah.
Das hat einfach auch es bis in die Medizin geschafft, dieser Begriff, weil das halt relativ häufig auch vorgekommen ist.
Mhm.
Ich weiß gar nicht, wie viele Menschen davon betroffen waren, aber das findet man durchaus auch in der Literatur.
Schon krass, ne? Also ich weiß, dass das habe ich natürlich in der Recherche herausgefunden. Es gibt einen Arzt, der heißt Michael Alchibaya Teimuras. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Der hat das im Jahr 1978 in seiner Dissertation tatsächlich zum Thema gemacht. Penisverletzungen bei Masturbation mit Staubsaugern. Da hat man dann natürlich Ende der 70er Jahre auf dieses erhöhte Verletzungsrisiko auch reagiert von Seiten der Firma, die diesen Staubsauger herstellte, und hat die Bauweise dergestalt verändert, dass man das Ansaugrohr verlängert hat und diese Unfälle dann nicht mehr passieren konnten.
Ja, aber weitere Themen, ich habe gesagt, also das rektale Einführen, also von bestimmten Gegenständen, kann halt auch zu starken Darmverletzungen führen. Also auch so krasse Dinge, wie sich zum Beispiel eine Gabel in den Darm einführen. Das verursacht nicht nur Schmerzen, sondern das ist auch, kann lebensgefährlich sein. Also ein Stich von so einem scharfkantigen Gegenstand durch die Darmwand. Und dann kann dann Stuhl austreten, was dann schnell auch lebensgefährlich sein kann.
Sepsis?
Genau.
Ja.
Und das sind halt so Unfälle, die man auch in den Notaufnahmen sieht, ne?
Ja.
Stifte oder Stäbe, ne?
Ja.
In der Harnröhre haben wir gerade drüber gesprochen.
Ah, ich fand die Tannenzweig ist nicht zu toppen, eigentlich, finde ich.
Ja.
Kommen wir mal zu meiner zweiten Frage. Pleasure and Pain, Lust und Schmerz, das ist ja ein sehr schmaler Grat. Die beiden Dinge liegen ja nicht erst seit 50 Shades of Grey nah beieinander. Ich habe in der Vorbereitung gelesen, dass es in Deutschland bei der Selbstliebe zu rund 100 autoerotischen Unfällen pro Jahr kommt, die, und jetzt halte ich fest, tödlich enden.
Mhm.
Also es ist jetzt nicht irgendwie so eine Kleinigkeit. Es gibt bei diesen autoerotischen Selbsttötungsfällen einen Spitzenreiter, das ist der geht auf diesen sogenannten Strangulationsfetisch zurück. Ne?
Ja. Ja.
Populärstes Beispiel vielleicht, oder zwei populäre Beispiele, einmal Michael Hutchins, der Sänger von NXS, der zwar damals autopsiert wurde und es wurde gesagt, es war Suizid, aber seine damalige Freundin hat im Nachhinein gesagt, sie würde schwer davon ausgehen, dass es einfach ein missglücktes Sexspiel gewesen ist, was er durchgeführt hat in einem Hotel. Anderer prominenter Fall ist David Carradine, bekannt aus Kung Fu, dieser Serie aus den, ich glaube, 60er, 70ern.
Ja.
Der wurde auch tatsächlich, auch wie Michael Hutchins, in einem Hotel, da noch wirklich ein bisschen grotesker, muss man sagen, in einem Hotelschrank gefunden, wo er sich wohl mit seinem Gürtel stranguliert hatte.
Was du ja ansprichst, ist diese autoerotische Strangulation oder auch bekannt als autoerotische Asphyxie.
Mhm.
Ja, das ist eine wirklich riskante Praxis, bei der Menschen absichtlich ihre eigene Sauerstoffzufuhr einschränken, um die sexuelle Erregung oder den Orgasmus dann damit dann auch zu intensivieren. Ne?
Mhm.
Und das wird klar nicht so häufig thematisiert, aber das ist wirklich auch ein ernstes Thema mit potenziell tödlichen Konsequenzen. Das hast du ja auch gerade schön an den Beispielen gezeigt.
Naja, schön, ja.
Ja, und wenn du überlegst, weltweit, also du hast ja jetzt vorhin auch die 100 autoerotische Unfälle pro Jahr in Deutschland, ne? Aber wenn man nur guckt für diese autoerotischen Asphyxie, die ist ungefähr für 500 bis 1000 Todesfälle pro Jahr weltweit.
Wahnsinn.
Ursächlich, ne?
Wahnsinn. Was ist der Kick?
Durch diese Hypoxie bekommt das Hirn nicht genug Sauerstoff und das steigert dann das Lustempfinden.
Ist das vergleichbar mit diesen Hyperventilationsspielen, die man als Teenager manchmal macht? So dieses, dass man so ganz schnell atmet oder auch die Luft anhält und dann dieses Ohnmachtsgefühl?
Ich glaube, das ist nicht vergleichbar. Also ich glaube, dass dann, also man weiß, dass es dann auch so eine Kombination von endorphinartigen Effekten und einem Gefühl von intensiverer Empfindung dann auftritt. Ne? Und das ist das, glaube ich, was diesen Kick dann macht. Und da muss man einfach auch über die Risikofaktoren bei dieser Praktik einfach nochmal hinweisen. Also,
vor allem, weil man alleine ist.
Genau. Ne? Ja. Diese Praxis wird ja oft in Isolation ausgeübt. Und dann fehlt ja jemand im Notfall, der Hilfe leisten könnte. Und halt auch ein weiteres Thema ist Unerfahrenheit. Also fehlendes Wissen über die Gefahr kann dazu führen, dass dann die Menschen dann auch diese Risiken unterschätzen und dann halt auch fehlende Sicherheitsvorkehrungen. Also improvisierte Hilfsmittel wie Gürtel. Ne?
Naja, vor allen Dingen kannst du es ja auch, wenn du jetzt zum Beispiel an einen Gürtel denkst, das ist ja eine Schlaufe, die sich zuzieht unweigerlich. Du bist ja dann, wenn deine Kräfte schwinden und dein Bewusstsein schwindet, auch gar nicht mehr in der Lage. Du hängst ja dann praktisch da drin, du kannst das ja gar nicht mehr rückgängig machen.
Naja, und da muss man halt auch über die Gefahren und Folgen sprechen. Also du hast dieses Todesrisiko, ne? Selbst ein kurzer Sauerstoffmangel kann schnell zu Bewusstseinsverlust und anschließend zum Tod führen.
Oder schwere Gehirnschäden.
Ja, genau. Längere Hypoxie, also Sauerstoffmangel kann dann zu dauerhaften neurologischen Schäden führen.
Speaking of Folgeschäden, das können wir nochmal ganz kurz durchgehen. Also wenn man nicht stirbt, kann natürlich ganz vieles passieren. Also Ob das jetzt Erektionsstörungen bei der Penisruptur sind, ob das auch Unfruchtbarkeit ist durch diese Torsion des Hodens, die nicht behandelt wird, wo der Sauerstoff, die Sauerstoffzufuhr zu lange abgeklemmt wird. Ne? Und das kann natürlich neben den körperlichen Einschränkungen auch zu starken psychischen Belastungen führen für die Betroffenen. Das darf man auch nicht vergessen.
Ja.
Ich glaube, das ist so ein bisschen verwandt, aber nicht wirklich. Also sexuell übertragbare Erkrankungen, da haben wir ja im Übrigen auch eine Folge zu gemacht. Die kann man sich da ja auch nochmal gerne anhören. Aber ich finde beide Themen, also eigentlich alles, was im Zusammenhang mit Medizin und Sexualität steht, sollte man auch nicht oft genug aus der Tabuzone rauszerren, so wie wir es gerne machen.
Ja, aber da kann man ja nochmal vielleicht sagen, auch zu dem Thema der sexuell übertragbaren Erkrankungen, also den STIs.
Mhm.
Also wenn man da, mein Thema, WHO wieder, ne?
Ich wollte doch gar nicht darüber sprechen.
Doch, ich möchte das nochmal ganz kurz sagen. Laut der WHO, auch 2024, ja, im letzten Jahr, Chlamydien zu der bakteriellen Infektion, die in den westlichen Ländern am häufigsten übertragen wird. Und Chlamydien können ja häufig auch asymptomatisch erstmal sein.
Mhm.
Und dann wissen einfach Betroffene nichts von den Ansteckungen und geben die Bakterien dann immer weiter.
Mhm.
Und Chlamydien können ja zu Entzündungen im Vaginal- und auch im Analbereich führen, auch in der Harnröhre.
Ja.
Und wenn man die aber frühzeitig diagnostiziert, kann man sie zum Glück wirklich gut behandeln.
Ich würde gerne aus der Folge rausgehen. Du weißt ja, ich bin auch ein großer Hobbyhistoriker. Naja, nicht ganz.
Na, bist du ja wirklich.
Wir haben ja einen Stammgast eigentlich in unserem Podcast. Ne? Ich sag mal so, ich versuche mal Hinweise zu geben. Uso, lange Bärte, weiße Togen.
Hippokrates.
Medizin.
Hippokrates.
Genau, Hippokrates.
Ja, ja.
Der hat tatsächlich, und ich meine, der hat 460 bis 370 vor Christus auf diesem Planeten gewirkt, schon einen Fall einer Penisruptur erwähnt. Das ist der älteste dokumentierte Fall eines Penisbruchs. Ich frage jetzt mal nicht nach, wobei das passiert ist. Die alten Griechen, die waren ja auch relativ experimentierfreudig, glaube ich. Im Mittelalter hingegen gab es auch unübliche Positionen beim Geschlechtsverkehr. Und da gibt es eine Überlieferung, das könnt ihr gerne mal selber recherchieren. Das ist eine kleine Hausaufgabe für die von euch, die besonders interessiert sind, zu einer Verletzung der Wirbelsäule gekommen.
Oh Gott.
Ich deute mal an, es steht hier, es kam zu einer damals heiligen, aber unüblichen Position des Geschlechtsverkehrs zu einer Verletzung der Wirbelsäule. In der Renaissance, wo ja dann die Anatomie so ein bisschen menschheitsgeschichtlich aus dem Winterschlaf gerissen wurde und man überall nackte, muskulöse Körper sah, ging es tatsächlich häufig um ein hohes Ausmaß an sexueller Aktivität. Da gibt es bestimmt auch eine Verbindung zu dem gerade Gesagten. Und um sexuelle Erschöpfungszustände und den vorhin schon erwähnten Verletzungen wie Muskelzerrung oder sogar Verstauchung. Ja, ich frage jetzt auch da nicht weiter nach. Da wurde dann in diesen Fällen sehr smart empfohlen, sich zu schonen. Und ich glaube, dazu raten wir jetzt in solchen Fällen an dieser Stelle einfach auch einmal. Trotz aller Lustfreundlichkeit, oder?
Womit man abschließen kann, vielleicht mit zwei kuriosen Statistiken, die ich gefunden habe. Eine britische Studie fand heraus, dass etwa 20% der Paare sich bei sexuellen Experimenten im Haushalt verletzen. Zum Beispiel an Betten, Möbeln oder sogar Haushaltsgegenständen.
Okay.
Dann 2% der Sexunfälle passieren mit Tieren im Raum. Zum Beispiel durch Stolpern über ein Haustier.
Aua.
Fand ich auch ganz gut. Und, und vielleicht können wir schließen.
Da stand einfach mal das Jack im Weg.
Genau. Also es ist schon kurios, wenn man da sich ein bisschen mit beschäftigt, gibt es wirklich auch einiges zu finden.
Ja.
Und vielleicht schließen wir einfach damit Prävention. Also was kann man sagen? Vorsicht bei der Wahl des Ortes und der Position.
Knieschoner, Schienbeinschoner. Ellbogenschoner, ja. Helm.
Vielleicht reicht auch einfach die Kommunikation mit dem Partner über Grenzen und auch die Risiken.
Ja.
Und dann Verwendung von geeigneten Gleitmitteln und Sicherheitsvorkehrungen bei der Nutzung von Sexspielzeug.
Ein bisschen lockern.
Daniel, es ist ja tatsächlich so, also Sexunfälle sind ein Bereich, den wir oft einfach mit so einem Augenzwinkern betrachten. Mhm. Ne? Und die können aber einfach auch ernsthafte Konsequenzen haben. Und bei Verletzungen sollte man sich nicht scheuen, wirklich medizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Mhm. Und man muss sich einfach bewusst sein, Ärzte haben schon alles gesehen und handeln professionell.
Das finde ich ein fantastisches und sehr auch beruhigendes Schlusswort von dir. Ich danke dir sehr, mein Lieber. Hab noch einen sexy Abend und wir sprechen bald wieder, oder?
Ja, ich freue mich. Bis bald, Daniel.
Bis dann.
Bis dann, ciao. Ciao.
Sie hörten Mückes Mikromedizin, eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda.